Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter. Und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund. Damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und, liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
Hier ist Babypinkeln und hier ist eure Anlagelösung, eure Asset Allocation. Hier sind eure Bitcoins. Hier ist Babypinkeln. Ihr merkt, was ist da los? Die drei Vergleiche, ist der Max verrückt? Wo ist der Frank geblieben? Ich will direkt mal aus den Tiefen des Babypinkeln zitieren und versuche gerade hier aus unserem WhatsApp-Chat, meine Lieben, direkt was rauszunehmen. Achtung, WhatsApp von Frank, ja, vor ein paar Minuten. Großes Problem, schreiendes Kind mit Fieber auf dem Arm, Frau noch nicht zurück, weil Stau. Ja, manchmal ist halt Stau und von daher müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Aber nicht mit mir alleine, denn wir haben heute, wie der Teufel es so will, weil, also jetzt irgendwie Dreiviertelstunde Monolog von mir, das will nun wirklich keiner, ich glaube außer mir selber, haben wir heute eine Gastfolge, das eh geplant gehabt und wir sind total froh, dass wir bei dem coolen Thema Anlegen für Kinder den Herrn Dr. Ralf Schärfling zu Gast haben von der Verbraucherzentrale NRW, der mit uns heute im Interview darüber sprechen wird, ganz praktisch übers Anlegen für Kinder. Erstmal einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, Herr Schärfling. Sie haben mir gesagt, das Doktor darf ich gerne fallen lassen.
Das dürfen Sie gerne fallen lassen. Schönen guten Abend auch von mir.
Wunderbar. Frank würde jetzt sagen, ja Max, du bist ja hier vom Fach und das ist ja genau dein Thema. Also heute explodiert ja hier die Diskussion auf Arbeitsebene zwischen dir, dem Banker und dem Herrn Schärfling von der Verbraucherzentrale. Dazu muss ich sagen, mit schönen lieben Grüßen an unsere Compliance-Abteilung der Bank. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn ich werde heute lediglich die Fragen stellen, die Anlagemeinungen und schon vor allen Dingen die Anlagemeinungen der Bank, wo ich arbeite, die haben hier nichts verloren. Und damit sind wir auch direkt bei einem ganz wichtigen Punkt, damit der Frank und ich weiter Podcast machen können oder den Podcast nicht aus dem Knast heraus machen müssen. Was wir heute hier tun, ist selbstverständlich keinerlei Anlageberatung, keinerlei Anlageempfehlung. Wir informieren lediglich über unterschiedliche Möglichkeiten, beziehungsweise der Herr Schärfling tut das. Die eigentliche Anlageentscheidung, die obliegt immer bei euch selber. Aber die Informationen und die Möglichkeiten aufzuzeigen, ist das Ziel der heutigen Folge. Von daher, Herr Schärfling, ich würde einfach mal starten mit der Kennenlernrunde. Das Spiel heißt A oder B oder weiter. Es ist ein Kennenlernspiel. Herr Schärfling, wie das Spiel schon sagt, ich werde Sie gleich mit zwei Wortpaaren oder mit einem Wortpaar zwei Möglichkeiten konfrontieren und Sie sagen entweder das eine Wort oder das andere Wort oder weiter. Ich mache ein kurzes Beispiel, Herr Schärfling. Also wenn ich jetzt sagen würde Hund oder Katze, würden Sie sagen?
Katze.
Wunderbar. Felix, du hast die Zeit? Felix nickt. Es geht los und wir starten, Herr Schärfling, mit Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
An oder aus?
An.
Hell oder dunkel?
Hell.
Android oder iOS?
Android.
Sparen oder YOLO?
Sparen.
Aktien oder Anleihen?
Aktien.
Anleihen oder Cash?
Cash.
Aktiver Fonds oder ETF?
ETF.
Eingeschweißte Biogurke oder uneingeschweißte normale Gurke?
Weiter.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Keine Wurst.
Matcha Latte oder Avocado Toast?
Avocado Toast.
Döner oder Dürüm?
Döner.
Joey Kelly oder Hackelschorsch?
Weiter.
Fernsehen oder Netflix?
Fernsehen.
RTL oder RTL 2?
Weiter.
Und damit haben Sie es hinter sich gebracht. 10 Wortpaare geschafft, Herr Schärfling. Ich frage mich eigentlich jetzt, wenn ich so ein bisschen zurückdecke, wie der Michael Schüttler da über 20 abgerissen hat. Der hat wahrscheinlich überhaupt nicht nachgedacht. Aber legen wir einfach los. Wir haben drei kleine Kapitel heute vorbereitet. Loslegen wollen wir mit den Gedanken, die man sich vielleicht machen sollte als Elternteil oder auch als Großvater, Großmama, bevor man denn überhaupt mit dem Anlegen für Kinder beginnt. Sie beobachten dieses Thema schon seit einiger Zeit dort von der Verbraucherzentrale. Was ist denn eigentlich der Grund oder Hintergrund, warum viele für ihre Kinder sparen oder etwas anlegen wollen?
Ja, es ist etwas Tolles passiert. Ein neues Kind ist auf der Welt. Da hat man Wünsche und Ziele, wie man das Kind begleiten kann. Und wie immer das ausgeht, eins ist sicher, das Kind wird irgendwann 18 Jahre alt, will seine eigene finanzielle Basis schaffen und dafür hilft es dann, wenn da ein bisschen Geld vorhanden ist.
Also sagen wir mal, der 18. Geburtstag, also in dem Moment, wo das kenne ich glaube ich auch von mir, meine Eltern haben das auch damals gemacht, liebe Grüße, das Geld war übrigens vorher schon verbraten, für übrigens gute Dinge, unter anderem einen Auslandsaufenthalt, den ich mit 16 in den Vereinigten Staaten gemacht habe, also meine Eltern haben es mitnichten für sich verbraten, aber dieser 18. Geburtstag dort als Ziel, was glaube ich auch noch wichtig ist, wenn wir später über den Anlagehorizont sprechen, Herr Schäfling, der nämlich übrigens bei den unterschiedlichen Anlagelösungen ja eine signifikante Rolle spielt. Welche Voraussetzungen muss ich denn überhaupt mitbringen, damit ich etwas anlegen kann als jetzt Papa oder Opa? Wir sind ja hier.
Da würde ich jetzt drei Dinge anführen. Erstens, man muss den Willen haben, Geld zu sparen. Zweitens, man muss die Möglichkeit haben, Geld zu sparen. Das kann man entweder machen als Einmalbetrag, dass man sagt, ich nehme jetzt 1.000 oder 2.000 Euro in die Hand und lege das 18 Jahre lang an. Oder man kann es auch über kleine Summen machen. Das können auch 10 oder 25 Euro im Monat sein. Und zum Dritten sollten gerade die Eltern dann gucken, dass man vorher aber prüft, ist die Familie denn vernünftig abgesichert? Gibt es eine Privathaftpflichtversicherung? Ist man abgesichert gegen Tod und Berufsunfähigkeit? Weil ansonsten hilft es vermutlich wenig, wenn man für das Kind spart, aber für sich selber nicht vorgesorgt hat.
Guter Punkt. Jetzt haben Sie gerade schon so ein paar Fragen angesprochen. Was sind denn weitere Fragen, die man sich so stellen sollte? Also die wichtigen Fragen neben den Versicherungen und bin ich selber abgesichert, Herr Schärfling, welche wären das für Sie?
Ja, also zum einen, gerade angesprochen, ist es ein Einmalbetrag, das heißt eine vielleicht vierstellige Summe oder will man halt monatlich sparen? Dann, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Will ich für das Kind sparen, wenn es gerade auf der Welt ist und ich habe dann noch fast 18 Jahre? Oder mache ich das am späteren Zeitpunkt, wo ich vielleicht nur noch 12 oder 6 Jahre habe? Das ist eine große Herausforderung dann. Und eine weitere Frage haben Sie gerade angesprochen, sollen zwischenzeitlich Abhebungen möglich sein? Das heißt, will ich auch die Möglichkeit haben, da an das Geld zu kommen, bevor das Kind 18 ist? Wenn man halt mit 16 ein Auslandssemester macht oder mit 16 irgendwo in die Ausbildung geht, dann vielleicht irgendwo noch irgendwas verkaufen muss dafür. Und schließlich noch die Geldanlage, die ich machen möchte. Ich muss das passende Produkt finden. Und da ist eine wichtige Frage, mache ich das Ganze lieber sicherheitsorientiert oder lieber chancenorientiert? Und das muss man halt im Einzelfall prüfen.
Also schon einige Fallstricke, die hier vielleicht auch zu beachten sind. Ja, also gerade Stichwort für wie lange will ich denn eigentlich anlegen? Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch so ein paar praktische Dinge, weil am Ende muss ich ja auch ein Konto de facto aufmachen. Etwas, was ich auch in der Vorbereitung gelesen hatte, auch in Ihren Unterlagen und was ich selber eigentlich, muss ich sagen, gar nicht so wirklich bedacht habe bei der eigenen Anlage für unseren kleinen Jona, war, in welchem Namen denn eigentlich dieses Konto eröffnet wird und gespart wird. Wir haben uns übrigens, bei uns läuft das Konto auf den Kleinen. Ist das eine gute Entscheidung gewesen?
Es hat beides Vor- und Nachteile, aber in Summe würde ich sagen, das ist eine gute Entscheidung.
Was spielt da mit rein? Was spricht fürs eine und fürs andere? Warum ist es überhaupt wichtig?
Da gibt es zwei Aspekte. Ich komme erstmal zum Rechtlichen. Die Frage, lautet das Konto direkt auf den Namen des Kindes oder halt auf den Namen von Mama, Papa, Oma, Opa, wie auch immer? In einer perfekten Welt spielt das keine Rolle. Da könnte man sagen, okay, wenn das Kind 18 Jahre alt ist, kriegt es das Geld. Aber die Welt ist leider nicht immer perfekt und es können immer wieder Dinge passieren, die man sich nicht wünscht, die man niemandem wünscht, die aber passieren kann. Beispielsweise, wenn die Großeltern für das Kind sparen, kann es halt sein, Oma, Opa wird zum Pflegefall und auf einmal muss das Geld für die Pflege eingesetzt werden, wenn das Konto nicht direkt auf den Namen des Kindes gelautet hat. Oder bei den Eltern, da klappt irgendwas nicht, man war vielleicht selbstständig, muss Privatinsolvenz anmelden und dann muss man das Geld einsetzen, um die Gläubiger zu befriedigen, wenn das Konto halt nicht sofort auf den Namen des Kindes gelautet ist.
Also kann ich zusammenfassen, wenn man wirklich zu 100% sicher gehen möchte, dass am Ende auch das Kind und nur das Kind das Geld bekommt, dann ist es wahrscheinlich besser, das Konto aufs Kind laufen zu lassen. Ist es soweit richtig?
Das ist definitiv richtig. Das hat die Konsequenz, das Geld gehört dem Kind. Heißt dann aber auch, wenn das Kind 18 ist, kann es rein rechtlich gesehen mit diesem Geld machen, was ich möchte. Das heißt, ich kann als Elternteil, als Großelternteil moralischen Druck aufbauen, aber nicht mehr rechtlichen Druck.
Wir sind jetzt schon beim gesamten Thema Bank, also dort, wo ich das Konto aufmache.
Ja, noch nicht ganz. Wir haben noch die finanziellen Sachen, die man überlegen kann bei der Frage, auf welchen Namen lautet das Kind. Denn das Kind, wenn das Konto direkt auf den Namen des Kindes lautet, das hat einen eigenen Steuerfreibetrag und einen eigenen Sparer-Pausch-Betrag. Das heißt, da gibt es nochmal Grenzen, die man nutzen kann. Das macht natürlich in erster Linie dann Sinn, wenn die Eltern, die Großeltern ihre eigenen Grenzen schon genutzt haben. Da kann man halt sagen, okay, hier ist noch etwas, das können wir da zusätzlich nutzen. Das ist nochmal ein Punkt, der einfach dann auch dazu kommt zu den rechtlichen Vorteilen.
Für diejenigen, die nicht ganz so im Thema sind, Herr Schäfling, mit diesem Steuerfreibetrag, können Sie nochmal ganz kurz erläutern, wie das sozusagen funktioniert?
Genau, es gibt einen gewissen Betrag bei jedem Menschen, der ist dann halt steuerfrei. Das heißt, da fallen auch keine Steuern an. Was ist an der Stelle für das Kind wichtig? Das heißt, wie viel Geld darf ich denn sozusagen dem Kind geben? Wie viel hoch dürfen die Einkünfte sein? Da ist für die meisten eigentlich nur wichtig, dass man nicht den Anspruch auf die gesetzliche Krankenversicherung verliert. Das heißt, auf die beitragsfreie Familienversicherung. Aber dafür müsste man schon sehr viel Geld in die Hand nehmen, weil dafür müsste das Kind über 400 Euro Erträge pro Monat haben. Und das heißt, wir reden hier im Endeffekt von fast sechsstelligen Beträgen, die man anlegen müsste. Das heißt, das wird kaum jemand haben, richtigerweise. Das heißt, das ist ein theoretisches Problem. Man sollte aber schauen, bei dem, was man dem Kind gibt, wie hoch das ist. Denn es kann im Zweifel auch das Vermögen kann die Aussicht des Kindes auf BAföG reduzieren. Das heißt, wenn man jetzt auf die Idee kommt, fünfstellige Beträge dem Kind zu geben zu wollen, ist das eine tolle Sache. Aber da sollte man vorsichtig über diesen Punkt im Klaren sein.
Okay, also wichtige Punkte hier, jegliche Erträge, seien es Zinsen, seien es Dividenden oder seien es Kapitalgewinne, also nach steigenden Kursen, sind kapitalertragsteuerpflichtig. Das Gute ist allerdings, wie hoch ist dieser, ich glaube, ich bin jetzt schon seit vielen Jahren in der Schweiz, Herr Schäfling, als ich ging, glaube ich, waren das 700, 800 Euro pro Person, ist das immer noch so?
Es sollten 801 Euro weiter sein, der Sparer-Pausch-Betrag, ja.
Ihr müsst euch so ein bisschen überlegen an Zinsen und an Dividenden. Jetzt sind die Zinsen etwas gestiegen in letzter Zeit. Allerdings nichtsdestotrotz, sagen wir mal, diese 801 Euro, die sind schon ordentlich was. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich natürlich ein Argument mit dem eigenen Konto des Kindes, dass dann der eigene Freibetrag irgendwo dann da auch noch geschaffen oder erschaffen wird.
Definitiv. Man ist auf der sicheren Seite, das Kind bekommt das Geld und kann noch den eigenen Sparer-Pausch-Betrag nutzen. Also da hat man zwei wichtige Vorteile.
Ich sehe gerade, Frank ist da, das ist auch ein wichtiger Vorteil. Bist du jetzt am Start oder bist du dabei jetzt?
Ja, ich so gut es geht, bin ich dabei mit einem Kaltstart. Also erstmal hallo Herr Schäfling von mir auch. Sorry für die kleine Verspätung, aber ja, so ist das Leben, ne? Also ein fieberndes Kind hatte ich gerade noch auf dem Arm. Meine Frau war noch mit der Großen unterwegs und hatte jetzt eine kleine Verspätung und ja, so ist das, wenn man jeden Sonntag live um 6 Uhr sendet.
Ja, auch von mir einen schönen Abend. Und das fiebernde Kind hat natürlich eindeutig Vorrang, das ist gar keine Frage.
Sag mal, Frank, lauten denn eigentlich die Depots und Konten bei deinen Kindern auf den Namen der Kinder oder auf euren Namen?
Sowohl als auch, tatsächlich.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Wir haben das ein bisschen gesplittet.
Wir gehen ein bisschen weg wieder von der steuerlichen Thematik, Herr Schäfling, und sind so ein bisschen wieder bei der Kontoeröffnung, die man dann in der Regel auch bei einer Bank macht, die dann, wenn man sagt, man will was anlegen, relativ zügig natürlich dabei ist, alle möglichen Produkte zu empfehlen. Von daher ist natürlich eine fundamentale Frage, die man irgendwo hat, ist, was diese Anlage angeht, mache ich das selber? Was ich ja durchaus kann. Es gibt ja einiges an Möglichkeiten dort, die auch sehr kostengünstig sind. Oder gebe ich es ab an eine Bank, an einen Berater, vielleicht sogar auch an eine Versicherung? Wie nähere ich mich hier am besten einer Entscheidung, die für mich am Ende die richtige ist als Familie?
Ja, das ist hier genau die Situation, die wir auch für uns selber immer haben. Ich möchte in irgendeiner Art und Weise Geld anlegen und suche jetzt die passende Produktklasse bzw. das passende Produkt. Und da habe ich halt eine Unzahl an Möglichkeiten. Und wenn ich natürlich in der Bank frage, dann wird man mir Möglichkeiten auch anbieten. Aber es kann halt auch sein, dass das dann Möglichkeiten sind, die in erster Linie auch für die Bank von Vorteil sind. Und da muss ich dann immer gucken, okay, ist auch das, was ich haben möchte. Eine Möglichkeit, die es natürlich gibt, ist eine Versicherungslösung. Das heißt, das kennen wir von der kapitalbindenden Lebensversicherung. Wir kombinieren die Risikovorsorge und den Kapitalaufbau und am Ende der Laufzeit bekommt das Kind Geld. Das klingt erstmal gut, weil da sind zwei wichtige Bausteine und die werden miteinander kombiniert. Trotz allem sagen wir als Verbraucherschützer bei der Verbraucherzentrale NRW, das ist nichts, wozu wir raten würden, weil wir sagen, dieses sind zwar wichtige Dinge, aber bitte trennen, die Risikovorsorge und den Kapitalaufbau, bitte zwei Bausteine draus machen, denn jede Form von kapitalbindender Lebensversicherung, und letztlich reden hier von nichts anderem, bedeutet im Regelfall hohe Kosten und geringe Flexibilität.
Sobald es jemand anders macht, am Ende des Tages werden die Kosten höher. Das ist definitiv ein Punkt. Wenn ich es selber mache und sage, ich informiere mich selber, vielleicht starten mit dem Podcast hier und lese dann noch ein bisschen weiter. Was sind denn so Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich es selber mache?
Man kann zum Beispiel sagen, ich mache einen Banksparplan. Das heißt, in irgendeiner Weise zahle ich einen bestimmten Betrag, ob es jetzt 10 Euro sind oder 25 Euro, halt für maximal 18 Jahre, bekomme halt einen Grundzins und in irgendeiner Art und Weise einen Bonuszins. Hier haben wir gerade die Situation, dass wir feststellen, die Habenzinsen ziehen gerade wieder ein Stück weit an. Da fragt man sich, ist das vielleicht interessant? Da würde ich sagen, begrenzt, weil bei Banksparplänen, man kennt das vom normalen Sparbuch, die Rendite, die man erzielen kann, die ist dann doch überschaubar. Und die war schon vor anderthalb Jahren, als die Inflation noch unter 2% war, so dass man damit ein reales Minus gemacht hat. Und jetzt, wo die Inflation irgendwo bei 8% ist, macht man halt nochmal ein deutliches reales Minus. Das heißt, Banksparpläne heißt im Endeffekt, ja, ich habe die Sicherheit, dass das Geld nicht verloren gehen kann, selbst wenn die Bank pleite geht. Aber das, was am Ende rauskommt, ob das dann real mehr ist als das, was ich angespart habe, das muss man dann gucken.
Wo sind da die nominalen Zinsen? Real ist natürlich das Wichtige. Nach Inflation klar, aber vor Inflation die nominalen Zahlen, wie haben, weil Sie sagten, die hatten sich natürlich jetzt auch verbessert aufgrund der Zinssituation.
Ja, die waren vor anderthalb Jahren vielleicht noch bei 0,01 oder wenn man Glück hatte bei 0,05 oder 0,1%. Die werden jetzt ein Stück weit angezogen sein, aber ob die schon jenseits der 0,5 sind, muss ich sagen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Das heißt, wo da aktuell die Konditionen sind, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Aber das ist ja leicht rauszukriegen im Zweifel. Da kann man bei Bank nachfragen, da kann man sich Übersichtsseiten anschauen.
Und das ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch nochmal von Bank zu Bank unterschiedlich und man muss sich dementsprechend dort auch informieren. Sparkonto ist eine Sache, Wertpapiere ist eine andere Sache und dann gehen wir einfach mal rein in den Wertpapierbereich. Vielleicht
eine kleine Anmerkung würde ich gerne vorher noch machen, weil beim Thema Sparbuch, wo man sagen kann, das kann doch nicht interessant sein, man kann aber fragen, ob es für Kinder Sonderkonditionen gibt, weil das machen einige Banken. Das heißt, man bekommt dann zum Beispiel für die ersten 500 Euro 2% oder vielleicht wird das zukünftig auch ein bisschen mehr, wenn die Zinsen wieder steigen. Und das ist eine Sache, wo ich dann sagen würde, warum soll man das nicht mitnehmen, wenn man für die Kinder einen Zinssatz bekommen kann, der einem selber verwehrt bleibt, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist.
Frank, wie ich dich kenne, hast du das gemacht, oder? Er hat bei der Bank gefragt, ob es einen Kids-Rabatt gibt für euch.
Ach so, selbstverständlich. Du kennst mich doch, selbstverständlich werde ich hier und da mal unangenehme Fragen gestellt haben.
Wunderbar. Also Herr Schäfling, Sparkonto haben wir diskutiert, gehen wir in den Wertpapierbereich. Verschaffen Sie uns ein bisschen mal einen kurzen Überblick. Was sind überhaupt genau Wertpapiere? Was muss ich mir darunter vorstellen? Warum ist es auch eine gangbare Lösung?
Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wertpapiere. Ein paar sind heute schon genannt worden. Es gibt Anleihen, es gibt Aktien, es gibt Fonds, es gibt Derivate wie Zertifikate und. Auf jeden Fall, wenn man sich für Wertpapiere interessiert, braucht man erstmal, ist auch schon gefallen, man braucht ein Wertpapierdepot, weil da kommen die Wertpapiere rein. Und die wichtige Sache ist dann zu gucken, okay, welche Wertpapiere passen denn an der Stelle? Und das ist beim Sparen für die Kinder relativ einfach. In dem Moment, wo ich sage, ich spare für mein Kind, dann sollte man, wenn man Wertpapiere macht, dann Richtung Fonds gucken. Jetzt ist vielleicht sofort die Frage, was ist denn überhaupt ein Fonds? Das heißt, ich kaufe nicht irgendwelche Einzelaktien, sondern das ist irgendwo eine Fondsgesellschaft, der gebe ich Geld. Die nimmt nicht nur mein Geld, sondern das Geld von ganz vielen Leuten und dann geht die einkaufen nach einer bestimmten Strategie, die sie mir vorher gesagt hat. Das können Aktien sein, das können Anleihen sein, das können Mischfonds sein. Und ich bekomme dann entsprechend Anteile von dem, was diese Fondsgesellschaft dann gekauft hat.
Sie haben jetzt gerade schon die unterschiedlichen Anlageklassen genannt. Also die gängigsten sind Aktien, das kennt, glaube ich, jeder. Anleihen, also festverzinsliche Wertpapiere, sind etwas, was die letzten 10 Jahre immer unattraktiver geworden ist. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Herr Schäfling. Was allerdings natürlich jetzt durch die sich veränderte Zinspolitik vielleicht auch ein bisschen wieder eine Renaissance erfährt, weil diese festverzinslichen Wertpapiere, also Anleihen, irgendwo an Attraktivität gewonnen haben. Darüber hinaus gibt es dann eben die Mischung aus unterschiedlichen Anlageklassen. Da könnten dann auch noch Rohstoffe mit bei sein und Co. Hier spielt natürlich, und Herr Schäfling, das hat mir ganz am Anfang angesprochen, glaube ich, natürlich auch der Anlagehorizont eine große Rolle, weil natürlich Risiko und Chance, also Risiko und Rendite zusammenhängt, bei unterschiedlichen Anlageklassen auch unterschiedlich ist und ich auch ja nur dann Risiko gehen kann, wenn ich einen gewissen längeren Anlagehorizont habe. Also bei dem klassischen, ich fange bei Geburt an und mein Pflock, den ich eingeschlagen habe, ist der 18. Geburtstag des Kindes. Welche Anlageklassen kommen denn dann überhaupt für mich in Frage?
Also wir empfehlen bei einem Zeithorizont von mehr als 10 Jahren, da kann man auch zu Beginn mit 100% einen Aktienfonds nehmen. Das heißt, man investiert ausschließlich in Aktien. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, Moment, da ist jemand von der Verbraucherzentrale und das Erste, was ihm einfällt, sind Aktienfonds an der Stelle. Wie kann das denn sein? Ist das nicht risikoreich? Ja, es ist risikoreich. Es gibt auch Kursrisiken, die durchaus bedeutend sein können. Man sieht, dass in diesem Jahr viele Kurse sind eingebrochen, stellenweise um 25-30%, wie das halt bei Krisen passieren kann. Aber wenn ich nicht an das Geld muss, dann kann ich diese Krisen aussitzen und dann warten, dass sich das irgendwann wieder erholt. Das kann durchaus 2, 3, 4 Jahre dauern, bis Kurse sich wieder erholen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Aber da ich nicht an das Geld muss, kann ich nicht nur das Ganze aussitzen, sondern ich kann auch noch sozusagen das Ganze für mich nutzen. Ich sage ein Beispiel aus für mich selber. Ich bin jetzt 52 Jahre. Ich habe vor kurzem noch mal was Zusätzliches gemacht für meine Altersvorsorge. Die Laufzeit ist ähnlich, die war halt 16 Jahre. Ich habe auch zu 100% einen Aktienfonds gemacht. Und jetzt, wo die Kurse eingebrochen sind, habe ich meine monatliche Sparrate erhöht. Warum? Weil das für mich von Vorteil ist. Wenn ich 100 Euro spare und vorher war der Kurs bei 50, habe ich halt 2 Anteile im Monat bekommen. Und wenn die Kurse sich halbieren würden auf 25, bekomme ich pro Monat für 100 Euro 4 Anteile. Das heißt, wenn sich dann später in 2, 3, 4 Jahren die Kurse erholen, habe ich sehr viel mehr Anteile.
Wenn ich dann Ihre Rechnung nehme, also mehr als 10 Jahre, kann ich sogar 100% Aktien machen im Wertpapierbereich. Würden Sie
anfangs?
Dann...
Richtig.
Anfangs, und das ist jetzt genau meine Frage. Und dann jetzt ist das Kind irgendwo 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, was mache ich dann?
Dann sollte man gucken, dass man in einer guten Phase die Aktienquote nach und nach reduziert. Das heißt, man nimmt nach und nach Gewinne mit und geht mit dem Geld, was man dann entnommen hat, in sichere Geldanlagen. Das heißt, wenn das Kind jetzt beispielsweise 12 Jahre alt ist und ich bin in einem deutlichen Plus, da kann ich sagen, ich nehme jetzt einen gewissen Betrag und lege den jetzt anders an. Dann kommt vielleicht wieder das Stichwort Banksparplan oder vielleicht irgendwelche Festgelder-Sparbriefe, wenn wir dann attraktive Zinsen haben. Und bei dem, was ich monatlich noch weiter spare, kann ich dann halt sagen, gut, ich muss jetzt meine 25 oder 50 Euro nicht weiter 100% Aktienfonds investieren. Ich kann jetzt auch sagen, jetzt nehme ich vielleicht mal einen anderen Fonds, der vielleicht nicht mehr 100% Aktien hat. Das heißt, ich reduziere im Laufe der Zeit nach und nach die Aktienquote, damit eben nicht der Worst Case passiert. Das heißt, das Kind ist gerade 17, der 18. Geburtstag wird geplant und dann kommt so ein Ukraine-Krieg um die Ecke und dann brechen die Kurse ein. Das darf natürlich nicht passieren. Also weder der Krieg, noch dass das eigene Kind darunter leidet, dahingehend, dass das Geld auf einmal deutlich weniger geworden ist.
Also sukzessive Anpassung der Aktienquote beziehungsweise der Aufteilung der unterschiedlichen Anlageklassen, auch dann, wenn der Zeithorizont sozusagen näher rückt, für den ich eigentlich ansparen möchte. Wir haben über, ganz kurz schon angerissen, das Thema Fonds, das Thema ETFs. Das bedeutet am Ende, dass man nicht einzelne Aktien kauft, die einzelne Aktie des Unternehmens, sondern ich nehme, investiere in ein Produkt, was über viele verschiedene Aktien, wie der Fachmann oder die Fachfrau sagt, diversifiziert. Warum ist das so wichtig?
Weil diese Diversifizierung heißt, ich streue. Das heißt, im Idealfall nehme ich einen Fonds, der weltweit investiert, über alle Branchen, weil da streue ich am meisten. Der Nachteil, wenn ich mich irgendwo spezialisiere, ich kann natürlich sagen, ich nehme bestimmte Branchen. Ich investiere jetzt nur in Chemie, in Auto oder was auch immer. Oder ich investiere nur in bestimmte Regionen. Ich sage, Asien wird gut laufen oder Amerika. In dem Moment bin ich aber darauf angewiesen, dass dann meine Vermutung richtig ist. Und wenn diese Vermutung halt nicht eintritt, dann sehe ich mit meiner Geldanlage nicht mehr so gut aus. Während bei einer weltweiten Anlage, da wird das halt so sein, einige Leute Dinge laufen gut, einige Dinge laufen schlecht. Und solange die Weltwirtschaft insgesamt flott ist, sage ich mal, dann sollte ich insgesamt auch im Plus sein, wenn ich halt einen weltweit investierenden Fonds nehme.
Nicht alle Eier in einen Korb legen, du lachst, das ist die klassische Metapher, die in der Herr Schäffling nickt, die genau. In allen Ökonomie- und Finanzbüchern dieser Welt zu finden ist. Letzte Frage von mir, wird sogar dann auch ein bisschen technischer, Herr Schärfling. ETFs, Sie hatten es auch schon angesprochen, Sie sind in aller Munde, gefühlt sind Sie das Mekka der Fonds. Was ist ein ETF und was spricht für und gegen einen ETF?
Wenn ich also mich entscheide, in Fonds zu investieren, kann ich entweder einen sogenannten aktiv gemanagten nehmen, das heißt, da gibt es einen Menschen, der Entscheidungen trifft und je nachdem, wie diese Entscheidungen sind, mache ich halt entweder durch diese Entscheidung ein Plus oder ein Minus. Oder vergrößere das Plus oder Minus, je nachdem. Und ein ETF ist ein sogenannter Indexfonds. Das heißt, da gibt es keinen Menschen, der Entscheidungen trifft, sondern man orientiert sich an einem ganz bestimmten Index. Das kann der DAX sein, das kann der MSCI World sein. Und entsprechend wird dieser Fonds halt aufgebaut. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie so ein ETF aufgebaut werden kann. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Entscheidende ist, dadurch, dass ich dort keinen Menschen habe, der Entscheidungen trifft, habe ich auch keinen Menschen, der Geld kostet. Das heißt, diese ETFs sind normalerweise deutlich kostengünstiger, da gibt es keinen Ausgabeaufschlag, sondern nur einen Orderkosten und vor allem die jährlichen Verwaltungskosten sind im Regelfall deutlich günstiger. Die sind eben nicht bei 1,5-2%, sondern im Regelfall unter 0,5 und bei einer Laufzeit von 18 Jahren ist das halt ein großer Kostenvorteil, wo man halt überlegen kann, nehme ich den nicht lieber mit, wenn ich sage, ich investiere in Fonds.
Spricht für Sie irgendwas gegen den ETF?
Grundsätzlich nicht. Also wer sagt, ich investiere hier in Fonds, der kann gerne auch in ETFs investieren. Und wer halt sagt, ich habe auch ein paar Euro mehr übrig, der muss ja auch nicht alles in einen ETF stecken. Der kann ja auch sagen, wenn ich jetzt für mein Kind tatsächlich mal 75 Euro sparen möchte, dann mache ich doch 3 Fonds-Sparpläne auf 25. Dann nehme ich einen weltweit investierenden ETF. Wenn ich den Vergleich sehen möchte, kann ich auch einen aktiv gemanagten nehmen und suche mir noch einen dritten raus. Da kann man ja auch frei wählen. Aber ETFs gehören definitiv zu der Auswahl mit dazu. Und es gibt gute Gründe, auch sich am Ende für einen ETF zu entscheiden.
Das Gute ist auch, dass bei den aktiven Fonds, die euch mit Sicherheit dann auch vorgeschlagen werden oder angeboten werden von euren Banken, auf jeden Fall hier die sogenannten Factsheets einzufordern, die Herr Schärfling, glaube ich, nickt hier schon, wo man nämlich auch wirklich dann sehen kann in der Historie, wo nach den eben angesprochenen Kosten dann auch wirklich noch der Mehrwert dieses Managers hängen bleibt. Und wenn ihr einen findet, wo das wirklich konstant der Fall war und ihr wollt es tun, warum nicht? Nichtsdestotrotz auf Nummer sicher in Anführungszeichen geht ihr natürlich hier mit dem ETF, weil da wisst ihr genau zu jedem Zeitpunkt, was drin ist. Wichtig ist, dass der physisch replizierend ist, glaube ich, Herr Schärfling, oder? Das sagen Sie wahrscheinlich auch, oder physisch replizierend anstelle von Swap-basiert, um jetzt die absoluten Nerds kurz abzuholen.
Ja, das sind die verschiedenen Varianten, die ich mir gerade sparen wollte, in Anführungsstrichen. es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Also physisch heißt, man baut den tatsächlich nach, diesen Index. Und das hat tatsächlich den Vorteil, man investiert genau in die Aktien, in die man auch investieren möchte, beispielsweise in den MSCI World. Jetzt muss man aber natürlich aufpassen, da muss man gucken, wie oft das gemacht wird bei diesen physisch replizierenden. Wird das vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr gemacht oder machen die das jedes Mal, wenn sich am Index was ändert? Denn wenn sich das jedes machen, wenn sich beim Index was ändert, kann das schnell auch teuer werden, weil dann gibt es dauernd Umschichtungen, die auch Geld kosten können. Das heißt, da muss man so ein bisschen im Detail gucken, aber trotz allem hat das Vorteil gegenüber den Swap-basierten, weil da investiert der Fonds halt irgendwie, sichert aber dann sozusagen die Rendite durch ein Swap-Geschäft ab. Das ist kein grundsätzliches Problem, aber man sollte, wenn man sich dafür interessiert, dann zumindest mal wissen, wie ein solcher ETF dann funktioniert. Eine letzte Anmerkung noch, wenn ich mich für Fonds investiere, das können nachhaltige sein oder klassische, man kann heutzutage beide Varianten machen und Fonds können auch ausschüttend sein, das heißt Erträge werden ausgeschüttet oder thesaurieren, das heißt Erträge werden sofort wieder angelegt. Da kann ich mir auch überlegen, was möchte ich für das Kind, was ist an der Stelle sinnvoller und das kann am Ende auch eine steuerliche Frage sein.
Dann komme ich jetzt um die Ecke als einer, der nicht vom Fach ist und komme jetzt mit den Fragen aus dem Leben, würde ich sagen. Und zwar wäre so meine erste Frage, die mir auf den Nägeln brennt, für das Kind ansparen, das hört sich ja grundsätzlich erstmal sinnvoll an, egal welche Variante man wählt. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was habe ich denn überhaupt am Ende dafür noch über, gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden, gibt's auch sowas wie eine Untergrenze, wo Sie sagen würden, das ist jetzt ein bisschen wenig vielleicht pro Monat, das macht jetzt eigentlich gar nicht so richtig Sinn, oder kann man das nicht sagen?
Das hängt ein Stück weit davon ab, wie ich sparen möchte. Also wenn ich so einen Banksparplan machen möchte, den kann ich wahrscheinlich auch ab 10 Euro machen. Wenn ich mich für einen Fondssparplan entscheide, dann werden es wahrscheinlich mindestens 25 Euro sein müssen. Und da muss ich halt gucken, wo will ich anlegen? Und da muss ich natürlich tatsächlich gucken, wie Sie sagen, kann ich mir das leisten? Jetzt hört sich das nicht viel an, zu sagen, ich kann noch mal einen Sparplan von 25 Euro für mein Enkelkind vielleicht machen. Nur wenn ich dann irgendwann 4 oder 6 Enkelkinder habe und ich will alle gleich behandeln, dann kann es irgendwann viel werden. Das sind halt so Fragen, die ich mir tatsächlich vorher stellen sollte. Und nicht jeder kann ja auch sagen, alternativ, ich nehme mal eben kurz 1.000 Euro in die Hand und lege die 1.000 Euro an. Für viele ist ja doch die monatliche Sparrate dann der besser gangbare Weg.
Also kann man eigentlich festhalten, es gibt nicht so wirklich eine Untergrenze, man muss dann nur ein bisschen auswählen, in welche Richtung möchte man da gehen und dann ganz gezielt in diese Richtung dann auch investieren. Also wer sparen möchte, der kann das auch mit einem, ich sag mal, verhältnismäßig geringeren monatlichen Volumen. Wenn es aber keinen Sinn macht, dann lieber in der Zeit Finger weg und schauen, dass man zurechtkommt. Ich glaube, das ist ein kluger Ratschlag an der Stelle. Ne?
Und im Zweifel wirft man einfach jeden Monat 5 Euro in den Sparschwein, das geht auch, wenn alles andere nicht klappt.
Ganz genau, da kommt auch was bei rum. Und ist sogar sofort auch anfassbar für die Kinder, teilweise ja auch gar nicht so schlecht für den Moment. Jetzt gehen wir mal in eine andere Situation. Ich bin 18 Jahre geworden und stelle mir mal vor, es wurde für mich gespart, vielleicht aber nicht alles richtig gemacht war und es wurde in Einzelaktien investiert. Die erbe ich jetzt gerade. Wie gehe ich damit um? Was wäre Ihr Ratschlag?
Ja, wenn ich also einen bestimmten Geldbetrag habe, muss ich natürlich tatsächlich gucken, wie habe ich diesen Geldbetrag? Das heißt, habe ich den irgendwo auf dem Konto oder habe ich den in Form von Aktien oder habe ich einen Goldbarren bekommen oder was auch immer? Ja, für junge Menschen ist das in der Beziehung jetzt eine Herausforderung, weil junge Menschen wissen noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht mit 18 Jahren. Das heißt, was werden sie beruflich machen, was werden sie privat machen? Die wissen noch nicht, was sie für einen Zeithorizont haben. Kann es sein, dass sie das Geld nächstes Jahr brauchen oder brauchen sie es die nächsten 7 Jahre doch gar nicht? Das heißt, eine Pauschallösung, die an der Stelle gut ist, kann ich nicht geben. Was man aber sagen sollte, bei Aktien kann man zum Beispiel gucken, okay, ist das so, dass ich mit diesen Aktien jetzt ein deutliches Plus gemacht habe und ich jetzt einfach mal sagen kann, okay, es besteht einfach die Möglichkeit, dass ich jetzt dadurch, dass ich vielleicht ein Studium beginne, in die andere Stadt ziehe, irgendwie noch eine Wohnung anrichten muss in naher Zukunft, dass ich dieses Geld brauche, dann sollte ich doch gucken, wenn ich dann eine gute Börsenphase habe, dass ich dann diese Gewinne auch mitnehme und die Aktien zumindest teilweise verkaufe. Wenn die Aktien Minus sind, dann ist das natürlich zwiespältig. Ich kann trotzdem sagen, ich verkaufe die, weil ich habe ja dann Geld, was ich sonst gar nicht gehabt hätte. Aber man verkauft auch ungern etwas, was gerade Minus ist. Also das muss man sich anschauen. Das hängt davon ab, braucht das Kind jetzt zeitnah Geld.
Wenn es jetzt Einzelaktien sind und man bräuchte jetzt nicht zeitnah Geld, würden Sie alles so lassen, wie es ist oder zum Umschichten raten?
Streuen, genau. Man streut die Geldanlage. Also grundsätzlich halten wir tatsächlich für den normalen Privatanleger von einer Fondslösung, das heißt von Aktienfonds mehr als von Einzelaktien. Mhm. Einfach weil die meisten Menschen auch gar nicht das Portemonnaie haben, um selber eine vernünftige Streuung hinzubekommen. Wer halt in Anführungsstrichen nur 2.000 Euro hat und sagt, ich kaufe davon Aktien, der wird nicht sehr viele Aktien verschiedener Firmen kaufen können, um damit eine gute Streuung hinzubekommen. Es gibt halt Aktien, die kosten vielleicht nur 8 Euro. Es gibt aber auch Aktien, die kosten 500 Euro. Und da muss man halt gucken, wie kann man sein Geld denn da einsetzen und über einen Fonds, da streut halt jemand anders für mich. Deswegen ist das im Regelfall besser geeignet. Aber wenn die Einzelaktien jetzt halt da sind, ist das nochmal ein Stück weit eine andere Situation. Das heißt, man kann natürlich sagen, ich schichte jetzt hier um, aber es macht ja auch zum Beispiel keinen Sinn zu sagen, mit 18 Jahren, ich verkaufe die Einzelaktien und kaufe jetzt irgendwelche Fondanteile und anderthalb Jahre später braucht das Kind aber das Geld, dann hat man nämlich dann nochmal Geld in den Sand gesetzt, weil man nochmal die Fondanteile gekauft hat, weil auch das ist ja im Zweifel nicht kostenlos.
Das leuchtet auf jeden Fall ein. Jetzt habe ich noch zwei unangenehme Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie schon Folgen von uns gehört haben, aber ich bin da auch immer für unangenehme Fragen bekannt. Herr Schärfling, sind Sie bei Porsche eingestiegen?
Nein, ich besitze keine Einzelaktien. Also ob meine Fonds in irgendeiner Weise bei Porsche investiert haben, das weiß ich nicht.
Okay, weil das war jetzt brandheißes Thema die letzten Tage. Und die zweite Frage wäre, jetzt stellen wir uns mal vor, Sie sind im Casino. Wo finde ich Sie denn? Beim Blackjack, beim Pokern oder beim Roulette?
Wenn ich also echtes Geld einsetze, dann gehöre ich zu den Menschen, die an der Stelle in Anführungsstrichen eher feige sind. Ich wäre wahrscheinlich beim Roulette und würde auf eine Farbe setzen, weil ich da fast eine 50% Chance habe, dass ich meinen Einsatz verdoppeln kann. Obwohl andere Spiele natürlich mehr Spaß machen.
Gute Antwort. Ich hätte übrigens dieselbe gegeben. Wobei, vielleicht mit einem niedrigen Einsatz nochmal beim Blackjack, um ein bisschen in die Kommunikation am Tisch zu kommen. Aber ansonsten wäre ich da, glaube ich, bei Ihnen.
Genau, das ist auch die Frage, warum gehe ich ins Casino? Sage ich jetzt einfach, ich nehme 500 Euro mit, die haue ich auf den Kopf und will die Sachen machen, die mir Spaß machen? Oder nehme ich 500 Euro und sage, ich will jetzt nach Möglichkeit dieses Geld vermehren? Das ist ja, es gibt da zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Ich glaube, die Gefahr ist ja im Casino auch immer, dass man kein echtes Geld mehr in der Hand hat, sondern Chips in dem Falle. Und ich glaube, das ist aber auch was man sich für die Investition in Aktien hinter die Ohren schreiben sollte, dass man nicht da auch in Versuchung gerät und irgendwann das echte Geld nicht mehr greifen kann. Das habe ich mir zumindest hinter die Ohren geschrieben. Gehen Sie da mit?
Da gehe ich mit. Man sollte sich immer klar sein, egal wie man investiert, am Ende, es bedeutet echtes Geld. Und das ist ja auch ein Stück weit eine Gefahr, dadurch, dass jetzt viele Menschen immer weniger auch bar bezahlen, weil dadurch, dass ich bar bezahle und die schauen die Münze verlassen die Hand, das hat halt immer noch so einen gewissen erzieherischen Effekt, gerade bei Kindern. Und dem Moment, wo ich das Ganze halt über Karte, über Smartphone, wie auch immer mache, muss man halt immer dran denken, das ist echtes Geld und das ist jetzt hier nicht das Geld aus irgendeinem Spiel.
Die Karte kann man immer wieder ins Portemonnaie zurückstecken, egal ob sie leer ist oder nicht. Wenn das Portemonnaie und das Münzfach leer ist, dann ist es leer. Dann sieht man's. Ja. Der Max hat da einen guten Job gemacht und schon einiges an Infos reingeholt.
Also die thematischen Anlagefonds, die hatten wir schon in gewisser Weise, aber Kryptowährungen hatten wir noch nicht.
Ah, das wusste ich nicht. Ja, wie stehen Sie denn dazu?
Ja, Kryptowährung schlicht und einfach Spekulation. Es ist keine strategische Geldanlage, mit der man beispielsweise die Altersvorsorge aufbauen kann. Spekulation hat es immer so einen negativen Touch. Das heißt ja normalerweise, da soll man die Finger von lassen. Das meine ich aber gar nicht, sondern man muss wissen, was man da tut. Das heißt, ich spekuliere darauf, dass eine gewisse Entwicklung eintritt. Das heißt, ich kaufe beispielsweise Bitcoin und gehe davon aus, dass der Kurs steigt. Wenn das klappt, dann gratuliere ich und sage, wunderbar, da hat man Geld bekommen. Und wenn das schief geht, dann ist der Bitcoin deutlich weniger wert und hat man halt Geld verloren. Und man sollte bei Kryptowährungen natürlich wissen, es ist nicht nur eine Spekulation, sondern es gibt zum einen technische Risiken. Das heißt, man muss eine Plattform finden, man braucht eine Wallet und. Dann gibt es halt rechtliche Risiken. Es ist halt kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, niemand ist verpflichtet, mir das Ding hinterher wieder abzunehmen. Und das ist ein Bereich, wo sich leider auch viele Betrüger tummeln. Wir haben leider immer wieder geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher, die gesagt haben, ich wollte auf einer Plattform Kryptowährung kaufen, aber ich habe da festgestellt, das war eine Fake-Plattform und ich habe mein Geld direkt an Betrüger überwiesen, habe ich aber erst gemerkt, als ich Geld zurückhaben wollte.
Also es ist Vorsicht, äußerste Vorsicht geboten.
Definitiv.
Würden Sie also abraten offiziell?
Offiziell ist es keine strategische Geldanlage. In dem Punkt würde ich abraten. Und die Leute, die sagen, ich möchte es aber trotzdem unbedingt machen, würde ich sagen, wenn das Wissen da ist, dass Spekulation ist, dann bitte nur als Beimischung von maximal 5% des eigenen Vermögens.
Das ist doch ein Wort. Ich denke, damit kann man planen und jeder muss am Ende die Entscheidung natürlich für sich selbst treffen. Aber der erhobene Zeigefinger, Vorsicht beim Investieren in Krypto. Und
Kryptowährungen sind halt gerade modern, weil alle sagen, da habe ich einen Zug verpasst, da hätte ich aufspringen können, da wäre ich jetzt reich. Ja, das ist richtig. Wenn wir vor 10 Jahren Bitcoin gekauft hätten, alle, dann müssten wir nicht mehr arbeiten und da würden nur arbeiten aus der Freude heraus. Aber das kann ich halt auch in anderen Bereichen machen. Ich kann sagen, wenn ich im Jahr 2000 Gold gekauft hätte, wäre ich jetzt auch reich. Wenn ich in den 80er Jahren Microsoft-Aktien gekauft hätte, wäre ich heute auch reich. Der Blick zurück, der hilft gar nichts. Und der Blick nach vorne, der ist halt immer ungewiss. Und gerade bei Sachen, die zur Spekulation gehören, Spekulation muss ich mir leisten können.
So ist es. Kann ich aus Ihnen irgendeinen Geheimtipp herauskitzeln zum Schluss?
Geheimtipps gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil, Geheimtipps sind dahingehend gefährlich. In Krisenzeiten werden die immer wieder, wird dieses Wort immer wieder gebracht, nach dem Motto, wir haben eine Krise, der Geheimtipp ist jetzt Goldbarren zu kaufen, der Geheimtipp ist jetzt ausländische Währung zu kaufen, der Geheimtipp ist jetzt irgendwo was zu kaufen, was vielleicht noch einen nachhaltigen Klatsch angestrichen bekommen hat. Also Geheimtipps sind eher gefährlich bei der Geldanlage. Man kann da bei der Geldanlage gut auf Altbewährtes setzen, zum Beispiel bei der langfristigen Geldanlage auf Aktien-ETFs.
Auf jeden Fall entspannt bleiben, wenn es mal kriselt und durchhalten und gegebenenfalls, wenn man sich's erlauben kann, sogar noch nachschießen und da was mitnehmen aus dieser Zeit. So
und haben die kurz- und mittelfristige Geldanlage ist momentan sowieso ein Problem, weil wir momentan gegen eine Inflation von 8% ansparen müssen. Ich hoffe, das bessert sich wieder, aber ich fürchte, erstmal müssen wir da durch.
Was ist so Ihre Prognose als Mann vom Fach? Wann könnte man Besserung erwarten?
Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage an die Glaskugel, die ich natürlich auch nicht beantworten kann. Aber ich für mich persönlich denke erstmal, diese 8%, die werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht einfach sich wieder Richtung 2% bewegen. Damit müssen wir jetzt erstmal ein Stück weit leben, weil diese Inflation hat auch verschiedene Ursachen. Und erst wenn die Ursachen dann am Ende zumindest teilweise behoben sind, können wir sagen, okay, dann können wir jetzt auch hoffen, dass wir da ein Stück weit wieder in normale Inflationshöhen kommen. Wir sehen zum Beispiel, EZB hat erste Schritte gemacht, sie hat die Leitzinsen erhöht. Die spannende Frage ist, wird es dort weitere Schritte geben? Wir sehen, es gibt unterbrochene Lieferketten, teilweise noch durch die Corona-Maßnahmen, teilweise durch den Krieg. Unterbrochene Lieferketten heißt, wir haben natürlich dann irgendwo auf der Angebotsseite Probleme. Das heißt, wir haben eine hohe Nachfrage, ein geringes Angebot. Eine gibt es halt Inflation und da muss man gucken, wann wird sich das alles endlich wieder ein Stück weit normalisieren? Und die Antwort habe ich leider nicht für Sie.
Schade. Aber Verständnis habe ich dafür natürlich. Okay. Herr Schäffling, haben Sie noch was auf dem Zettel, was Sie unbedingt loswerden möchten?
Eigentlich nur noch einen letzten Punkt. Wenn ich für mein Kind, für mein Enkelkind anlege, dann bitte immer dran denken, die Grundlagen der Geldanlage, insbesondere das magische Dreieck, das sollte man im Hinterkopf haben. Die drei Ziele, Sicherheit, Liquidität und Rentabilität. mit dem Wissen, ich kann nicht alle Ziele erreichen. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und einer verspricht mir eine hohe Rendite und das ist ohne Risiko, weiß ich schon, da kann ich aufstehen und gehen, weil es so ein Produkt gibt es nicht.
Dann haben wir ja doch noch fast einen Geheimtipp zum Schluss oder einen guten Rat auf jeden Fall. Wunderbar. Max verabschiedet sich Richtung Bett. Ich verabschiede mich Richtung Fieberthermometer. Wohin verabschieden Sie sich, Herr Schärfling?
In den Feierabend.
In den Feierabend, ja. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Feierabend und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Und heute ein bisschen abgewandelter Spruch zum Ende unserer Folge. Ich sage sonst immer, demnächst wird weiter gepinkelt, im Sinne des Babypinkelns. Heute würde ich sagen, demnächst wird weiter gespart. In diesem Sinne,
schönen guten Abend.